Heute steht bei uns alles im Zeichen der Länderspielwoche.
Ja, denn wir blicken voraus auf das Weltmeisterschaftsjahr von Hansi Flick und der DFB-Elf, beantworten die wichtigsten Fragen zur neuen Saison.
Und wir schauen mal virtuell in ein mögliches WM-Quartier der deutschen Mannschaft in Katar rein.
Ja, und außerdem setzen wir uns mit der Kritik von Jürgen Kohler an Joshua Kimmich auseinander.
Aber ganz zum Start schauen wir erst nochmal auf das Revolutionspotenzial der Formel 1 Stand jetzt.
Gibt's ja noch ein bisschen was zu diskutieren und man kann noch nicht so richtig sagen, wo es hingehen, aber das besprechen wir gleich noch. Guten Morgen erstmal zu Stand jetzt, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED mit mir, Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ja, Malte, lass uns zum Start noch einmal das Rennwochenende von Bahrain in der Formel 1 im Revue passieren. Haben die Regeländerungen denn jetzt eine Neuordnung im Feld wirklich bewirkt? Man könnte ja auch sagen, jetzt kämpft eigentlich nur noch Ferrari vorne mit, duelliert sich mit Red Bull, Mercedes, hängt jetzt zurück. Dahinter ist eigentlich alles wie immer geblieben. So richtig Revolution scheint das ja dann irgendwie doch nicht zu sein.
Nö, oberflächlich betrachtet macht das durchaus Stimmen, aber man muss da vielleicht nochmal etwas genauer gucken, um diese Regeländerung jetzt auch schon mal fair zu bewerten. Es ist ja auch erst ein Rennen absolviert worden. Man muss ja sagen, das kann man deshalb auch noch nicht abschließend machen. Allenfalls einen Stand jetzt kann man abgeben, aber es hat sich ja doch ein bisschen mehr getan, als viele vielleicht erwartet hatten. Also, dass Mercedes jetzt vom Siegerteam zum Problemfall werden würde, das hatte man in der Tragweite vielleicht noch nicht gedacht, aber aus Mick Schumachers Haas-Rennstall ist ja zum Beispiel auch jetzt schon mal ein Jäger der großen drei geworden und Geheimtipp McLaren ist sehr viel schuldig geblieben, also die hätte man viel weiter vorne erwartet und Ferrari, ja gut, die hat man lange belächelt und jetzt sind sie auf einmal Doppelsieger, also ich finde, da ist schon ein bisschen was in Bewegung gekommen.
Ja, es wäre ja aber auch irgendwie naiv gewesen, unterm Strich zu glauben, dass Ferrari, Red Bull und Mercedes mit dem ja über Jahrzehnte erarbeiteten Know-how, den Top-Leuten, jetzt einfach mal gar nichts mehr auf die Kette kriegen würden, haben natürlich immer noch einen kleinen Vorsprung. Aber die Budget-Obergrenze soll was dran ändern. Aber das geht ja natürlich nicht über Nacht, wird ja auch ein bisschen brauchen, könnte auch Jahre brauchen.
Ja, das wird sicher auch, aber bei diesen Regeländerungen, gerade was jetzt zum Beispiel die Aerodynamik anbelangt, da ging es ja auch jetzt erstmal darum, kurzfristig nicht alles umzustoßen, sondern vor allen Dingen auf der Strecke für mehr Rennaction zu sorgen und das sah in Bahrain ja schon mal ganz gut aus, also da gab es recht viele Überholmanöver, da gab es Zweikämpfe, übrigens nicht nur hinten im Feld, da wo sich alles massiert, sondern auch vorne, ne? Leclerc und Verstappen, die haben sich da ja auch ganz ordentlich gebettelt.
Ja, wobei man da jetzt auch einschränkend dazu sagen muss, die Strecke in Bahrain, das hatten wir ja auch im Vorfeld des Rennens schon gesagt, die trägt natürlich auch dazu bei, die begünstigt solche Szenen. Es ist endlich mal ein Rennen, wo eben auch überholt werden kann. War in den letzten Jahren dort auch immer so. Das würde ich jetzt nicht zwangsläufig auf diese neuen Regeln zurückführen. Ich denke, wir sollten noch einfach noch ein paar Rennen abwarten. Erst dann kann man sagen, ob da tatsächlich und vielleicht ja hoffentlich eine Revolution auch stattgefunden hat.
Stand jetzt.
Aktuell.
Und jetzt ist schon wieder Länderspielwoche. Am Samstag geht's für die deutsche Nationalmannschaft gegen Israel und drei Tage später kickt die Mannschaft dann in den Niederlanden.
Ja, und so startet Hansi Flick mit seiner Truppe also ins WM-Jahr 2022. Vor allem der Kick gegen Israel steht unter dem Motto Einspielen und Experimentieren in Sinsheim, denn es fehlen ja ein paar große Namen.
Ja, Niklas Süle, Leon Goretzka, Marco Reus, Robin Gosens, Jonas Hofmann oder auch Florian Wirtz, Karim Adeyemi, also die sind alle nicht dabei. Dafür können sich ein paar Neulinge vielleicht reinspielen in die Nationalmannschaft oder zumindest mal ihre Visitenkarte abgeben. Anton Stach oder Julian Weigel, der dann auch mal wieder in den Kreis zurückkehrt. Benjamin Henrichs, auch der kehrt zurück und Robin Koch.
Ja, es werden also Testspiele mit ein paar Fragezeichen, drängt sich die Frage beim Start ins WM-Jahr natürlich auf. Wir geben euch Antworten zum Beispiel auf die Frage, wo steht denn das DFB-Team Stand jetzt?
Also Flick hatte ja einen Rekordstart hingelegt mit 7 Siegen und 31-2 Toren. Ja, das hat dann schon mal so eine gewisse Aufbruchsstimmung auf jeden Fall beim DFB entfacht, auch bei den Fans doch. Was das jetzt wirklich bedeutet, wo steht die Mannschaft sportlich jetzt, das ist daran jetzt noch nicht wirklich abzusehen, denn man muss ja auch sagen, ja, tolle Bilanz, aber die bisherigen Gegner waren ja nun auch nicht unbedingt oberstes Board. Also ich glaube, so eine erste richtige Standortbestimmung wird dann das Duell mit den Niederlanden sein. Danach wird man bestimmt ein paar Aufschlüsse dann daraus gezogen haben.
Aber was man jedenfalls sagen kann, und das erlebe ich aus erster Reihe, dieser ganze Wechsel auch gerade so zu Hansi Flick und ein bisschen diese Aufbruchstimmung, die ist schon zu spüren, und diese Stimmung gibt es rund um die Mannschaft und das funktioniert eigentlich ganz gut. Es ist die Frage, wie wird es, wenn der erste größere Rückschlag kommt? Wie stabil ist dieses euphorische Konstrukt dann noch? Aber das Ziel am Ende des Jahres, das ist klar, Hansi Flick hat es ausgegeben, er will Weltmeister werden. Genug Qualität ist vorhanden, hat er befunden, und die Einstellung im Team passt auch, sagt er. Alle sind heiß, jeder will dabei sein. Wer wird denn, was denkst du, am Ende mit dabei sein dürfen?
Naja, das Gerüst der Mannschaft ist ja erstmal klar, also das ist die Bayern-Achse, ne? Manuel Neuer als Kapitän und Torwart, bester Torwart der Welt, der ist hinten drin. Abwehrchef Niklas Süle stand jetzt, Mittelfeldchef Joshua Kimmich und natürlich Thomas Müller als Wortführer vorne. Der steht auch fest, der ist auch gesetzt, das ist so diese Korsettstange. Und darum werden sich dann so insgesamt, ja, bisher sind es insgesamt wohl so 16 bis 18 Namen, die Flick jetzt schon fest im Kopf hat. Und das sind jetzt nicht unbedingt überraschende Namen dabei. Also das sind auch die, die bei der EM sich dann letztlich schon getummelt haben.
Aber muss da Stand jetzt noch irgendjemand zittern, oder wer darf sich vielleicht dann da noch Hoffnung machen?
Also jetzt ist erstmal ja aktuell kein Dortmunder dabei, ne? Aber man sollte eigentlich davon ausgehen, dass wohl Marco Reus in Flicks Planung schon eine feste Größe ist. Mats Hummels wohl eher nicht. Also, dass der nach Katar darf, das wird immer unwahrscheinlicher. Und Flick, der sucht ja auch noch Personal, zum Beispiel für die defensiven Außen oder eben auch ein Sechser-Backup. Da hat er ja auch Salih Özcan noch im Blickfeld, den Mann aus Köln. Also es könnte am Ende durchaus sein, dass da so ein, zwei Überraschungen dann in den Kader mit reinkommen.
Also wer auch immer noch dazu stößt. Klar ist ja, was Hansi Flick von den Profis fordert. Das hat er kürzlich sehr deutlich gesagt. Nationalspieler ist man das ganze Jahr. Leistung zeigen, aber auch Vorbild sein gehört dazu. Auch absolute Fitness. Da müssen die Spieler eigenständig auch dran arbeiten.
Genau, da hat er Pläne verteilt, die müssen abgearbeitet werden, und dieses eigenständige Arbeiten, das will Flick dann auch ja überprüfen, überwachen, und wenn er merken sollte, dass einer seiner Kandidaten da tatsächlich nachgelassen hat oder da nichts gemacht hat von dem, was er ihm aufgetragen hat, dann hat er gesagt, dann wird er das klar ansprechen. Also da darf sich wohl keiner Stand jetzt wirklich sicher fühlen, dass er da mit Schlendrian dann auch noch zur WM kommt.
Wie geht's nach den beiden Testsets gegen Israel und die Niederlande dann weiter? Was sind die nächsten Schritte?
Also am 1. April wird dann erstmal in Doha gelost, da werden die WM-Gruppen dann gezogen, und ja, dann wird Olli Bierhoff sicherlich hinfliegen und dann beziehungsweise sein Reisebüro einschalten und ein Quartier buchen.
Favorit ist übrigens das Sulal Wellness Resort am Persischen Golf. Das stellen wir euch auch gleich noch genauer vor.
Genau, und bevor es dahin geht, möglicherweise startet im Juni dann noch die Nations League mit Duellen gegen Europameister Italien, EM-Finalist England und Ungarn,
oh ja.
Die sind alle in der deutschen Gruppe, also das wird schon mal ein guter Gradmesser für die WM, ne? Wird ja auch ein guter Gradmesser, ich glaube, da können wir uns drauf freuen, vor allen Dingen gegen Italien und England, da muss sich die deutsche Mannschaft dann beweisen und letztlich dann auch zusammenfinden, denn das ist tatsächlich so eine Basis, die man da legen kann, dann für das große Ziel, Winterweltmeister zu werden. Also das ist ja auch was ganz Neues.
Ja, und da können die Fans auch mit dabei sein bei diesen Vorbereitungs- beziehungsweise bei der Nations League. Das eine Spiel im Stadion von Borussia Mönchengladbach gegen Italien und in München das Spiel gegen England. Also kann man nur sagen, gerne mal wieder Live-Fußball gucken. Jetzt geht's ja auch wieder.
Du bist dabei, oder?
Ich bin dabei, ja, ich bin dabei. Ich freue mich vor allem auf das Spiel in München gegen die Engländer, aber auch Italien in Gladbach, ne, ist nicht zu verachten, und die Bude wird voll sein. Das steht schon mal fest, weil ganz bestimmt viele Italiener auch mit dabei sein werden, und das Gladbacher Stadion, so groß ist es ja nicht, dass du das nicht voll kriegen könntest. Also das wird ein deutsch-italienisches Fußballfest, da bin ich ganz, ganz sicher. Und gegen England in München, ne? Also das ist ja die Mutter aller Schlachten für uns. Also von daher, alles gut. Das wird schön.
Top und Flop.
Top des Tages ist Konstanz, wie die von Eishockeystar Alexander Ovechkin, denn der hat jetzt bereits zum 12. Mal in seiner Karriere in der regulären NHL-Saison die Marke von 40 Saisontoren geknackt. Damit hat er den Rekord der Legende Wayne Gretzky eingestellt, könnte ihn im nächsten Jahr dann übertrumpfen, aber noch ist die Saison jetzt ja auch noch nicht vorbei. Macht Routinier Ovechkin so weiter, würde er sogar zum 9. Mal auch die 50er-Grenze knacken. Das bislang gelang nur Gretzky und Mike Bossy.
Und er ist ja erst 36, von daher, da kann noch ein bisschen was nachkommen, auch in den nächsten Jahren. Flop des Tages sind alte Sünden, wie das Dopingvergehen der russischen Geherin Jelena Laschmanowa. Das wird ihr jetzt nämlich zum Verhängnis. Ihr werden nachträglich der Olympiasieg von London 2012 und der WM-Titel von der Heim-WM 2013 in Moskau aberkannt.
Stand jetzt aktuell.
Wir haben es eben ja schon kurz erwähnt. Der Deutsche Fußballbund sucht ja noch nach einem Quartier in Katar für die Weltmeisterschaft und hat da auch schon eigentlich ein bisschen genauer ins Auge gefasst.
Ja, du hast es eben schon gesagt, das Sulal Wellness Resort, das liegt etwa 100 Kilometer außerhalb des Zentrums von Doha, nahe der Küstenstadt Al Ruwais, direkt am Golf, toller Blick. Ja, und es soll das größte Wellness Retreat im Nahen Osten sein.
Ja, und das lockt natürlich auch zahlungskräftige Kundschaft an, ne? Und mit der Weltmeisterschaft vor der Nase natürlich auch die Nationalteams. Das sagt der General Manager des Hotels, Daniele Vastolo.
Going to the World Cup, we had a lot of interest from first-class football clubs that are interested to come here and stay here for two main reasons. One, because of they are a bit isolated from the crowd, from Doha's crowd, so it will allow them to be in a bubble where they can focus on staying in a place that doesn't have too many distractions. But at the same time, they're very happy because they are in a hotel that understand wellness.
Auch beim DFB soll man übrigens Interesse angemeldet haben und das liegt neben den Luxusaspekten und Annehmlichkeiten, die das Resort bietet, auch an weiteren Vorzügen. Health and Wellness, und das umfasst dann das Rundumpaket von Ernährung bis zur Physiotherapie, erklärt hier Daniele Vastolo.
We pay a lot of attention on nutrition, so all our food is studied. We don't buy anything that comes from a can. We transform everything from raw ingredients to finished dishes. So we have that culture. We have the culture of the medical side. We have physiotherapists. So we have our gyms have the latest technologies. So all this we are up to. We understand the language. So that's why people are interested to come and stay in Zulal.
Aber was natürlich auch für ein WM-Quartier wichtig ist, würde das DFB-Team da auch Ruhe bekommen? Also abgeschieden sich erholen und auf die anstehenden Spiele vorbereiten können? Daniele Vastolo sagt definitiv ja.
Zulal is very strategic when it comes to crowd control. There is one gate access, so you can really easily control who is coming through. There will be no fans coming here bothering the guests or the teams to ask for photographs or for autographs. So I think here they can really be pretty much isolated, but at the same time, if they're looking if they have one day where they can look for distractions, they can drive to Doha and then come back here. I think that will be a plus.
Na, ich glaube, das wird Hansi Flick sicher zu verhindern wissen, dass seine Jungs mal eben die 100 Kilometer nach Doha düsen, um sich ablenken zu lassen. Höchste Konzentration, das war das, was bei Yogi galt, und das wird sicherlich auch der Hansi von seinen Jungs verlangen. Daher sind die 100 Kilometer Distanz zum Partyleben sicherlich auch ein ganz guter Puffer. Man bleibt unter sich.
Heute in der Sportgeschichte.
Oh, jetzt wird's blutig, wenn ich daran denke, da schüttelt's mich immer noch richtig. 22. März 1989, da erlebte die NHL ihren wohl blutigsten Unfall auf dem Eis.
Ja, heute vor 33 Jahren wurde NHL-Goalie Clint Malarchuk von den Buffalo Sabres die Halsschlagader, ja, die Halsvene aufgeschlitzt. Der Kanadier überlebte nur, weil sein Athletiktrainer schnell genug gehandelt hat.
Ja, gut, dass der Athletiktrainer Vietnam gestählt war. Jim Pizzutelli, der stoppte die Blutung, indem er in die aufgeschlitzte Vene drückte. Oh, damit hat er seinem Torhüter aber immerhin das Leben gerettet.
Ja, in dieses Leben hing tatsächlich am seidenen Faden, weil sein eigener Verteidiger, Uwe Krupp, der deutsche Uwe Krupp, nach einem im Zweikampf die Kontrolle verloren hatte und beim Fallen Malaschuk mit der Kufe den Hals aufgeschlitzt hat. Völlig unbeabsichtigt und echt total unglücklich.
Ja, und sofort schoss das Blut damals aus der Wunde. Zwei Zuschauer, die erlitten beim Anblick der Blutlache auf dem Eis einen Herzinfarkt, und drei Spieler, die ja mussten sich auf dem Eis übergeben. Aber man muss ja sagen, zum Glück ging am Ende alles dann doch gut aus.
Ja, zumindest dann also praktisch kurzfristig. Allerdings hat der Unfall Spätfolgen. Malaschuk verfiel in Depressionen und verfiel im Alkohol, denn er wusste, dass er für immer nur wegen dieser einen Szene in Erinnerung bleiben würde.
Er schlug dann seine Frau, versuchte sich selbst umzubringen. Auch das hat er überlebt, aber er hat dann am Ende doch noch die Kurve gekriegt.
Stand jetzt aktuell.
Jetzt wird's nochmal weniger blutig. Wir kommen nochmal zu unserem Hauptthema zurück, zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Die wird voraussichtlich ohne Joshua Kimmich in die Länderspiele gehen. Zumindest reiste er noch nicht an.
Ja, das glaubt, das ist auch, da kann man Haken hintermachen. Der hat nämlich wirklich Besseres zu tun. Er wird in den nächsten Tagen zum dritten Mal Vater, und als Familienmensch will er natürlich bei der Geburt seines dritten Kindes mit dabei sein und erst kommen, wenn die Geburt über die Bühne gebracht worden ist. Aber ich glaube, es ist auch bei den Spielen einigermaßen zu verschmerzen, wenn er nicht dabei ist.
Das ist völlig verständlich, dass er da natürlich Prioritäten setzt. Er ist, wir haben es ja vorhin schon gesagt, eine Säule im Team von Flick, nicht wegzudiskutieren, obwohl Jürgen Kohler, der Weltmeister von 1990, im Kicker jetzt auf Mängel in Kimmichs Spiel verwiesen hat.
Ja, Joshua Kimmich ist ein herausragender Fußballer, ein Leader und überragender Spielgestalter, aber er ist nicht der defensive Sechser, den es braucht, um Stabilität vor die Abwehrkette zu bekommen. Dafür zeigt er defensiv zu viele Mängel, sagt Kohler. Es fehlt an einem Spielertyp, wie ihn der Italiener Jorginho zum Beispiel ideal verkörpert, zweikampfstark und technisch gut, mannschaftsdienlich und unauffällig.
Und das wollen wir uns nochmal einschätzen lassen, fragen wir nach bei unserem Stand jetzt Trainerexperten Olli Helbig. Olli, teilst du Kohlers Einschätzung zu Kimmich?
Ja, wer wäre ich, wenn ich dem Welt- und Europameister Jürgen Kohler widerspreche? Nein, es ist schon wirklich so, und ich bin auch ein großer Kimmich-Fan, in meinen Augen einer der besten zentralen Mittelfeldspieler weltweit. Besonders heraussticht natürlich auch seine Mentalität, sein Anspruch, selbst Führungsspieler zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Und auch ich habe erst vor kurzem drüber nachgedacht, dass ich Kimmich eigentlich noch vor ein paar Jahren auch eher wirklich mit diesem Kampf, mit diesem Biss identifiziert habe. Mittlerweile ist es aber anders. Mittlerweile ist es so, dass er viel mehr durch seine Kreativität auch auffällt. Und auch als er verletzt gefehlt hat bei den Bayern, ist vor allem deutlich und auffällig geworden, dass seine Kreativität auch in Sachen Pässen, im Spielaufbau nach vorne, die Chipbälle, das Kurzpassspiel einfach wirklich gefehlt haben. Also eine sehr, sehr interessante Entwicklung in die Richtung.
Hat er denn jetzt große Defizite Jorginho gegenüber, also defensiv?
Man kann Jorginho und Kimmich nicht miteinander vergleichen. Ich sehe Kimmich aber nicht defensiv unbedingt schwächer. Also er interpretiert seine Rolle offensiver, als Jorginho das tut. Und dementsprechend schwieriger ist es natürlich für ihn auch defensiv immer voll auf der Höhe zu sein. Die beiden finde ich sogar relativ ähnlich, sogar von der Spielanlage teilweise. Dieses Führen auf dem Platz, einfach auch das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Aber ich weiß, was Jürgen Kohler damit ansprechen möchte.
Und wie könnte man das aus deiner Sicht kaschieren? Würdest du Kimmich absichern?
Ich persönlich finde es zum Beispiel sehr, sehr spannend, das auch mal bei der Nationalmannschaft zu sehen. Wenn man Kimmich einfach noch so einen Staubsauger in den Rücken stellt, einfach jemanden, der so ein bisschen auch die Räume absichert, wenn Kimmich eben seine offensive Stärken einbringt und seine Spielgestalterstärken einbringt. Einer, der aufräumt, so wie es bei Bayern zum Beispiel auch war mit Martinez oder als auch Xabi Alonso danach gespielt hat. Und da fände ich zum Beispiel Robert Andrich von Bayer Leverkusen sehr, sehr interessant in dieser Rolle. Ich sage einfach mal, ja, Kimmich ist für mich ein gehender Sechser. Einer, der wirklich auch marschiert und nach vorne Druck aufbaut oder ja die Tiefe sucht auch. Und Andrich ist für mich ein stehender Sechser. Einer, der wirklich aufräumt, ja auch so ähnlich vielleicht, wie es Casemiro bei Real Madrid macht. Und ich glaube, dass so einer Kimmich tatsächlich helfen könnte im Spiel und auch insgesamt der Mannschaft mehr Stabilität und Sicherheit geben könnte in der Defensiven oder ja in der Restverteidigung dann eben auch.
Flick hat sich ja Stand jetzt nicht für Andrich, sondern für Anton Stach, Jule Weigel entschieden als mögliche Sechser-Backups. Die hat er jetzt zumindest nominiert. Du hast aber noch eine andere Variante im Kopf statt Andrich.
Wenn man Andrich die Rolle nicht zutraut oder ja vielleicht ihm nicht die Qualität für den WM-Kader attestiert, dann also warum nicht experimentieren? Warum sagt man dann zum Beispiel nicht, okay, man stellt eine Innenverteidigung auf, gehen wir jetzt einfach mal von der Viererkette aus, man findet da zwei Innenverteidiger, die das gut machen, sagen wir einfach mal einen Schlotterbeck, einen Rüdiger, dann kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Rolle des stehenden Sechsers auch sehr gut von Niklas Süle ausgefüllt werden kann und einfach dann auch ja den Rücken von Kimmich ein bisschen freizuhalten und da aufzuräumen.
Unser Trainerexperte Olli Helbig war das zur Kritik von Jürgen Kohler an Joshua Kimmich. Olli, dank dir.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Heute Abend gibt es eine ganz besondere Premiere in der Münchner Allianz Arena. Erstmals bestreiten die Frauen des FC Bayern München ein Spiel auf der ganz großen Bühne. 18:45 geht es los, da empfangen sie Paris Saint-Germain zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League.
Erwartet werden mehr als 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Für Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn ist die Partie übrigens ein Meilenstein für die Frauenfußballabteilung.
Ja, und Tennis wird auch gespielt. Zwei Tage nach den Endspielen im kalifornischen Indian Wells zieht der komplette Tennisdross dann jetzt an die Ostküste der USA weiter.
Beim Turnier im Hard Rock Stadium von Miami, da ist auch dann Angelique Kerber wieder am Start. Und nach ihrem Erfolg von Indian Wells greift die Polin Iga Swiatek nach dem nächsten Titel.
Ja, nach dem Sunshine Double ist dann der Triumph bei den Top-Turnieren in den USA vielleicht ja für den einen oder anderen in greifbarer Nähe. Die Männer können derweil noch etwas verschnaufen. Die starten erst dann ab Mittwoch in das Masters.
Und das Sportradio Deutschland hält euch natürlich auch darüber ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind morgen früh mit einem heißen Kaffee und vielen tollen Nachrichten, vielen informativen Facts aus der Welt des Sports wieder für euch da. 7.07 Uhr senden wir dann wieder und in der Folgezeit im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Da haben wir Sport für die Ohren für euch rund um die Uhr. Einfach durchklicken. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.